van Elia. Schon wieder der Stein. He? Auf dem Berg Karmel, wenn er den Priestern von Baal gewehrt hat. Und wenn er den Altar aufgestellt hat. Beide haben den Altar aufgestellt. Und es hat nachher sollen zeigen, welcher Gott das wirklich Gott ist. In dem nämlich Feuer soll vom Himmel kommen oder Feuer geschickt werden und der Altar, das Opfer auf dem Altar verbrennen. Und wir wissen, bei den Baalspropheten ist nichts passiert, obwohl sie sich alle Mühe gegeben haben. Und beim Gott von Elia ist ja der ganze Altar vom Feuer aufgefressen worden. Samt der Steine, ein nasses Holz, das vom Wasser durchtränkte Holz, alles ist verbrannt. Ein gewaltiger Gott, wo da, oder ein gewaltiges Wunder, das Elia erlebt hat mit Gott. Und wo die Israeliten erkannt haben, wer der wahre Gott ist. Und wir werden heute eigentlich mit diesem Thema weitergehen. Ich werde aber zuerst beten für den Gottesdienst, für den Kinderclub Explorer. Und dann dürfen nachher die Kinder und die Explorer-Leute dürfen nachher raufgehen. Vater im Himmel, ich werde dir Danke sagen für den Morgen. Ich werde dir Danke sagen für die Adventszeit, die heute anfängt. Die Zeit, wo wir uns nach dir ganz speziell ausrichten, wo du auf die Welt gekommen bist. Und Jesus, du weißt, woher das wir kommen, von dieser Woche, die vergangen ist, von dieser Zeit. Du weißt, wie es uns geht, wie wir dran sind. Und du weißt auch, was wir brauchen, Jesus. Du weißt es am besten. Und so wollen wir dir jetzt den Gottesdienst herlegen, im Wissen und im Vertrauen, dass du mitten unter uns bist und dass du uns kannst berühren, uns dort abholen, zu unseren Herzen reden, dort, wo wir eben gerade sind oder vielleicht nicht sind, wo unsere Gedanken vielleicht noch irgendwo umschweifen, Jesus. Danke, dass du uns zu dir rufst. Es ist alles parat und wir dürfen so kommen, wie wir sind. Und ich bitte auch für die Kinder im Kinderclub, dass du ihnen auch das Herz aufgibst, dass sie dürfen dich erkennen in deinen Geschichten, in diesen Spielen, was auch immer, dass sie erleben, dass sie deine Größe dürfen erkennen. Das bitte ich dir auch für die Explorer, für die Teams, Jesus, dass du auch sie segnest in dieser Zeit, wo sie jetzt haben, auch. Danke, dass du einfach mit ihnen bist und dass du sie berührst und auch um ihre Nöte und um ihre Freude weißt. Jesus, so bitte dich um eine gesegnete Zeit jetzt heute Morgen und dass du da bist. Amen. Amen. So, ja. Darf das Kind, die Junge, da. Wie gesagt, wir feiern heute den ersten Advent. Und mir ist erst nachher auch so ein bisschen bewusst geworden, dass das auch mit der Begebenheit, die wir heute hören, von Elia, die letzte von dieser Predigtreihe, dass das auch etwas mit dem zu tun hat, auch mit dieser Zeit vom ersten Advent. Und zwar heisst es ja auch im Advent zur Ruhe kommen. Das ist ja gerade ein bisschen widersprüchlich in der Zeit oder in der, ja, wie es sonst im Moment läuft. Ich habe es gerade selber wieder erlebt, die letzten zwei Tage im Verkauf. Und da manchmal zur Ruhe kommen, ist ja nicht ganz einfach. Und gleich, um das geht es auch heute beim Elia, einfach ja, so wie man ist, von Gott gekommen. Und ich denke, mit dem wollen wir auch uns Gedanken machen zu dieser Predigt heute. Ich habe etwas mitgebracht, das euch sicher noch bekannt ist. Ich habe es sozusagen mir erlaubt, von Bernhard das Beispiel zu übernehmen, das er eins noch gebracht hat im zum Thema Resilienz. Das ist auch noch nicht so lange her. Ich werde nachher oder später dann noch darauf eingehen. Der Schwamm, die am Platz sind, das vielleicht noch, mögen sich noch erinnern. Ich werde zuerst einen ersten Teil des Predigttextes heute lesen. Und zwar steht er im 1. Könige. Die meisten, oh, das war schon interessant, sind sich gar nicht so recht bewusst, ja, wo steht denn Elia in der Bibel? Es gibt ja nicht das Buch Elia. Wo ist der überhaupt? Wo steht die Geschichte mit dem Elia? Die steht also so zwischen Ende 1. Könige und Anfang 2. Könige. Dort ist so die Begebenheit von Elia. Einfach, dass es euch jemand vorstellen könnt und einordnen. Ich lese jetzt aus dem Kapitel 19 vom 1. Könige. Und Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Das war ja letztes Mal. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, Elia, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste, eine Tagesreise weit, und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Jetzt muss ich mal schauen, wo mein Bild kam. Da. So ein Wacholderstück in der Wüste. Einfach als ein Beispiel. Isabel, die Frau von Ahab, die hat jetzt ja gehört von der Tat von Elia. Und dass er so viele Baalspropheten nachher ja umgebracht hat. Und jetzt hat sie das genauso mit ihm machen. Und Elia ist aus Angst in die Wüste geflüchtet, hat sich unter einen Wacholderstrauch gesetzt und sich gewünscht zu sterben. So die Zwischenbemerkung, die Propheten in Israel sind eigentlich sehr geachtet gewesen. Und Elia hat darum angenommen, dass der König und das Volk nach dem überzeugenden Gottesbeweis auf dem Berg Karmel zu dem Gott würde zurückkehren, was ja auch viele gemacht haben. Das Volk, vom Volk Israel heisst ja, dass sie sich zu Gott zurückgekehrt haben. Aber für Isabel, die Frau vom König Ahab, ist das ohne Bedeutung gewesen. Und sie hat den Elia weiterverfolgt. Und für den Elia hat das zum nächsten Mal das Scheitern von seiner Hoffnung bedeutet. Und ich habe mich gefragt, was muss der Mann Gottes, wo wir ja gehört haben in den letzten drei Predigten, wo wir ja davon gehört haben, dass er vor Gott gestanden ist und ihm vertraut hat. Was muss der Mann Gottes, der so ein Vertrauen hatte in Gott, in dem Moment umgetrieben haben, als er von dieser Morddrohung von Isabel gehört hat? Der Mann Gottes, der so ein starkes Zeichen und Wunder hautnah miterlebt hat, ja, Gott hat ihn gebraucht dafür. Das ist schon erst gerade passiert, das war schon noch nicht mal lange her, wenn man schaut von der Zeit her. Und mal abgesehen von einer Morddrohung, die einem ja alleine schon Angst einjagen könnte, ich weiß nicht, wie es einem zu Mut ist, muss ich Gott sagen, ehrlich. Es kann einem entmutigen, so wie es scheint bei Elia. Und gleich können wir vielleicht auch davon ausgehen, dass das vielleicht nicht der einzige Grund war, warum das Elia geflüchtet ist. Was seine Flucht getrieben hat. Ein Gedanke, der mir auch noch so in den Sinn kam, ist, was hat Elia von Gott erwartet auf dem Berg Karmel? Was sind die Erwartungen von Elia an seinen Gott gewesen? Hat Elia vielleicht von Gott erwartet, ja, dass sich jetzt restlos alle zu Gott bekehren? Inklusive Isabel. dass sich Gott diesen Leuten, diesen Menschen zu erkennen gibt, mit dem Ziel, dass alle zu Gott zurückkehren. Einfach alle. Und niemand mehr sich gegen Gott sträubt. Ist das auch seine Erwartung gewesen? Überlegen wir auch, was Elia alles durchgemacht hat. In all diesen Jahren, wo er seinem Gott dient hat. Vielleicht ein kurzer Rückblick. Mit nichts außer dem Wort Gang ist er unterwegs gewesen. Zuerst am Bach Krit. Und nachher kann man sagen, von der einen Aussichtslosigkeit, von einem ausgerechneten Bach weg, zu einer armen Witwe, die selber auch nichts hatte. Also von der einen Aussichtslosigkeit in deinem Verstecken war ein Thema in seinem Leben. Zwischendurch hat er ein gewaltiges Eingreifen von seinem Gott erlebt, ja. Aber dann auch wieder eine Enttäuschung, wo der Sohn gestorben ist von der Witwe. Ein folgenschweres Wunder auf dem Berg Karmel. Und dann ist da doch noch eine Isabel, die nach wie vor nichts von Gott wissen will. Trotzdem starke Eingreifen. Wo ihm sogar auch noch ans Leben will. Und vielleicht hat das alles der Elia in dem Moment eingeholt. Dass er geistlich, emotional und körperlich völlig am Ende war. Vielleicht sind auch noch Selbstzweifel dazugekommen. Er wäre nicht genug gut für das Reich Gottes. Wir lesen im Vers 4b, wo er sich gewünscht hat zu sterben. Es ist genug, so nimm nun Herr meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Vielleicht sind da noch Selbstzweifel gewesen, versagt zu haben. Und das alles hat ihn vielleicht in die Flucht gegeben. Oder hat ihn in die Flucht gegeben. Mir ist auch noch das Beispiel von Jona in den Sinn gekommen, die Geschichte von Jona am Schluss, wo ja Gott trotz allem Ninive verschont. Der Jona nachher wie auch hässig wird, ja, Gott, jetzt, wieso, die sind ja gegen dich, die müsstest doch du jetzt vernichten. Auch irgendwo Erwartung vielleicht an Gott gehabt und nachher müssen merken, Gott handelt manchmal völlig anders, als man es erwartet. Und vielleicht war es bei Elia auch so gewesen, dass er gewisse Erwartungen auch gehabt hat. Und auch bei uns. Da haben wir also Erwartungen an unseren Gott, wie er doch müsste handeln. Wir sind ja seine Kinder. Und dann greift er scheinbar nicht so ein, wie wir denken, dann müsste es doch tun. Oder noch besser, es passiert gar nicht. Haben wir das Gefühl. Ich weiß nicht, ich denke nicht, dass ein Elia an der Realität von Gott zweifelt hat. Ich denke, das war nicht der Fall gewesen. Aber bei uns gibt es ja das dann manchmal. Oder ich habe mir das auch schon überlegt. Ja, dann fragen wir uns, ja, wo ist denn jetzt Gott? Dass wir vielleicht gerade in ein Zweifel kommen. Vielleicht würde man den Zustand vom Elia heute auch, er schreibt ja, er hat sich hergelegt, oder steht, er hat sich hergelegt, hat nur noch sterben. Vielleicht könnte man ihm seinen Zustand, wie man heute so umschreiben, mit auch Überlastungsdepression oder Burnout. Aus. Fertig. Das Ende. Da war keine Kraft mehr rum im Elia. Der hat nur noch sterben. Wir müssen es mal verinnerlichen. Möglicherweise ist es bei uns ja nicht ganz so schlimm, weil, ja. Und doch, wenn wir uns überlegen, können uns vielleicht Gedanken kommen, wie wir es vorher über Elias Zustand so ein umschrieben haben. Vielleicht kommt das uns bekannt vor. Selbstzweifel, Enttäuschung. Nicht erfüllte Erwartungen, die wir an Gott haben. Vielleicht erleben wir auch Bedrängnis von unserem Umfeld. Und das trotz allen unseren so scheinbaren grossen Bemühungen und trotz all unserem Investieren, wo uns körperlich, geistlich und emotional Kraft kostet. Und schließlich der Verzweiflung nach, ich schaffe das alles nicht. Ein Herbeiwünschen sozusagen von einem Wachholderspruch weg von allem, unter dem wir uns könnten hinlegen und einfach einschlafen und nicht mehr verwachen, wie wir es bei Elia gelesen haben oder gehört haben. Und wir merken auch, wenn wir die Geschichte so lesen, es ist das zweite Mal, wo sich der Elia verbirgt. Wieder versteckt. Das erste Mal war es ein Bachkrieg. Das Mal fühlt er sich zusätzlich noch niedergeschlagen, das Gefühl versagt zu haben. Und was macht Gott in dieser Situation? Schickt oder weckt er den Elia mit dem Wort, so, genug geschlafen. Geh rauf, geh zurück und mach dort weiter, wo du aufgehört hast. Und vergiss ja nicht, nie zu vertrauen. Aber wir, wenn man den Text lesen, ist es, merkt man, Gott handelt anders. Nein, Gott tröstet. Gott belehrt und ermutigt ihn wieder. Und mir ist dazu eine Stelle auch in den Sinn gekommen, aus dem Psalm 103, wo ich euch kurz lesen muss, zwei Verse, Verse 13 und 14. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn, und das finde ich so interessant, denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Also Gott weiß um uns. Er weiß sich in dem Moment um Elia, der nichts mag. Er weiß, dass er seine Begrenzungen hat. Und das, was der niedergeschlagene Prophet jetzt braucht, ist in erster Linie Schlaf und Essen. Erholung und Stärkung. Zeit, Ruhe. Da ist nichts gehetzt im Sinn von, Elia, schlaf und iss schnell, damit du kannst weitermachen. Damit du so schnell wie möglich zurück in deinen Dienst kannst. Nein, zweimal heisst es sogar, zweimal schickt Gott ihm durch einen Engel Nahrung. Und er schläft und weiter schlafen. Er gewährt ihm den Schlaf, die Ruhe. Wissen wir, was das heisst? Gott gewährt es ihm. Gott gewährt es uns. Und da ist ja nichts Beschämendes dran. Oder dass wir ein schlechtes Gewissen müssten haben, weil wir einmal Zeit von der Ruhe, Zeit vom Schlaf und der Entspannung brauchen. Auch wenn unsere Gesellschaft uns ganz häufig etwas anderes eingibt. Auf wen hören wir? Auf die anderen, die uns etwas vorgeben? Oder auf Gott, unseren Schöpfer, der ganz genau weiss, was wir brauchen? Der genau weiss, was wir für Gebilde sind, dass wir nur Staub sind, schlussendlich. Also, so wie es jetzt in dem Bibeltext steht. Wo uns Ruhe gewährt. Wisst ihr, was die Psychologin meiner 25-jährigen Schwester, die selber immer wieder an sogenannten Überlastungsdepressionen leidet und darum auch in Behandlung ist, unter anderem geraten hat? Sie hat ihr nahegelegt, sich ganz bewusst gewissen Sachen zu entziehen. Und das ist manchmal schwierig. Zum Beispiel, wenn sie von der Arbeit heimkommt, kann sie am Computer hocken oder ans Handy. Oder überhaupt, wenn es um die sozialen Medien geht. Das ist etwas, was meine Schwester überfordert. Total überfordert. Da kommt so viel in sie rein, da ist sie. Ja, das ist fertig. Und sie hat ihr geraten, entzieht in diesen Sachen ganz bewusst. Sie muss ganz neu lernen und das ist ja nicht einfach so wie einmal gemacht. Das ist etwas, was sie immer wieder machen muss. Einfach einmal nichts tun. Eine positive Langweile aushalten. Wie dass sie die positive Langweile gestaltet, weiss sie nicht genau. Aber einfach sich bewusst rausnehmen. Vielleicht auch Entspannungstechniken einüben. So wie sie mir gesagt hat. Auf ihren Herzschlag hören. Ganz bewusst. Wenn sie rausgeht, den Wind in den Haaren spüren. Einfach alles so Sachen, wo man vielleicht im ersten Moment denkt, hallo, keine Zeit. Ich muss dieses und eins noch machen. Und sie hat selber gesagt, es ist manchmal schwierig. Es ist wirklich, sich da rausnehmen aus dem, also das braucht eine Entscheidung. Sich bewusst rausnehmen, wissen, dass Gott uns die Zeit gewährt. Wie er sie auch mir hier gewährt hat. Es ist nicht so, dass man nachher ein schlechtes Gewissen müsste haben. Gott weiss am besten, was wir brauchen. Und wenn man bedenkt, Schlaf und Essen wäre wahrscheinlich auf dem Berg Karmel oben, bei diesem grossen Wunder, fehl am Platz gewesen. Wo es darum gegangen ist, dass Gott gezeigt hat, dass er wahrlich Gott ist. Und genauso wäre es wahrscheinlich in der Wüste jetzt bei Elia fehl am Platz gewesen, wenn jetzt Feuer vom Himmel gekommen wäre. Nein, Gott hat genau gewusst, was Elia braucht, in jedem Moment, zu jeder Zeit. Und er weiß auch, was wir brauchen. Besser als wir selber. Und ganz oft kann Gott erst dann zu uns reden, wenn wir uns bewusst rausnehmen. wenn alles um uns herum verstummt. Dann hören wir, wie Gott zu uns reden kann. Wie wir auch beim nächsten Punkt beim Elia sehen. Der Elia, der ist ja nicht unter dem Storch geblieben, unter dem Bachholderstorch. Ich lese, wie es weitergeht. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Was machst du hier, Elia? Er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Der Herr sprach, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her, der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, was hast du hier zu tun, Elia? Er sprach, ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert, denn Israel hat deinen Bund verlassen. Und Elia sagt ihm nochmals das Gleiche. Er klagt ihm nochmals sein Leib. Und sie dachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm, geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram und Jehu, den Sohn Nimschis, zum König über Israel und Elisa, den Sohn Schaphats von Abel-Mehola, ja genau, zum Propheten an deiner Stadt. Der Elia wird also weg von dem Struch zum Berg Horeb geführt, zum Berg Gottes. Dort hat Gott damals auch mit den Israeliten seinen Bund geschlossen. Und bemerkenswert ist noch, dass die Nahrung, die der Elia da bekommen hat, für 40 Tage und 40 Nächte gelangt hat. Eigentlich mit dieser Nahrung hat können durch die Wüste wandern. Und verschiedene Ausleger sind sich auch einig, dass die Strecke, die der Elia da zurückgelegt hat, eigentlich in einer kürzeren Zeitspanne möglich gewesen wäre als die 40 Tage und 40 Nächte. Hat auch Gott das hektische Leben von Elia entschleunigen? Fakt ist, der Elia hat sicher viel Zeit gehabt zum Nachdenken. Und wieder einmal erkennen wir, wo verbringt der Elia die Zeit, um nachzudenken, um aufzutanken? In der Wüste. Eine sogenannte Wüstenzeit. Wo er sich wahrscheinlich auch nicht selber gewünscht hätte. Und wo sicher auch alles andere als bequem und angenehm war. Und doch war es die Zeit, wo Gott persönlich, oder wo der Elia Gott persönlich an sich erfahren und erlebt hat, in der er einfach können sich selber sein konnte. Und die Zeit, wie wir es schon gehört haben, Gott hat sie ihm gewährt, hat sie ihm geschenkt, hat sie ihm zugestanden. Und wir lesen weiter, er findet Schutz in einer Höhle und übernachtet dort. Und Gott fragt Elia, was machst du, Elia? Was machst du da? Und dann schüttet Elia sein Herz aus, sein Kummer vor Gott. Ich lese nochmal Vers 10. Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben. Alleine. Und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Also wir sehen da Elia seine Verzweiflung in dem Moment. Er hat alles gegeben für Gott. Und sie haben die Propheten von Gott umgebracht. Und sie wollen nichts wissen von ihm. Und jetzt trachtet es auch noch ihm nach dem Leben. Und es ist ja unglaublich, wie Gott mit dieser Klage von Elia umgeht. Gott verteidigt sich nicht. Und er schimpft auch nicht mit dem Elia für sein Jammern. Nein, er lässt ihn einfach mal sein Herz ausschütten. Und dann sagt er, man soll vor die Höhle treten, vor ihm. damit er an ihm vorüber gehen kann. Also, dass Gott sich ihm zeigen kann. Also trotz allem, was Elia beschäftigt hat, seit er in die Wüste geflüchtet ist, trotz allem Klagen, zeigt sich Gott dem Elia und zeigt zu ihm, oder es tönt so, wie wenn Gott ihm sagen würde, trotz allem wirst du jetzt meine Herrlichkeit sehen. Und bemerkenswert ist ja auch, wie Gott sich zeigt am Berg Horeb. Es heisst nicht durch einen grossen, starken Wind, der sogar Berge verrissen hätte und Felsen verbrochen hätte. Das war nur der Wind zur Vorbote, der vor dem Herrn hergegangen ist. Auch nicht durch ein folgendes Erdbeben oder durch Feuer, sondern durch ein stilles, sanftes Säuseln. Und ein zweites Mal fragt Gott, was machst du da, Elia? Und Elia ist immer noch am Jammern und bringt ein zweites Mal seine Klage vor Gott. Und Gott ist ja unglaublich geduldig in dem Moment, auch mit dem Elia. Und er will ihm eigentlich wie auf die Sprünge helfen. Gott will ihm Elia auf die Sprünge helfen, ihn auf seine Erwartungen, die er hat, ansprechen. Erwartungen, die vielleicht gut gemeint waren von Elia. Aber vielleicht nicht dem Willen von Gott entsprochen haben. Vielleicht hat Elia den Eindruck gehabt, dass Gott die Kontrolle in Israel schon lange verloren hat. Und vielleicht hätten auch wir Gott im Sturm oder im Erdbeben oder im Feuer erwartet, wie wir sie auf dem Berg Karmel gesehen haben. Aber Gott zeigt, dass er auch anders kann. Gottes Wirken ist oftmals im Stillen und Verborgenen, wie es der Elia in der Wüste auch erlebt hat. Das heisst aber nicht, dass Gott nicht aktiv wäre. Und gerade die Lektion kann uns heute auch helfen. Lassen wir uns entmutigen, wenn wir in unserem Glaubensleben oder in unserem Umfeld trotz grossem Aufwand keinen Sturm erleben. Vielleicht säuselt es ja schon lange. Die Sensationslust und das Streben nach etwas Grossem kann dazu führen, dass wir am Kleinen und somit an Gott vorbeigehen. Dass wir das Säuseln nicht hören, wo Gott schon lange zu uns möchte reden. Ein gutes Bild dafür ist der Samen in der Erde, das Wachstum. Ist nicht immer ersichtlich. Was aber nicht heisst, dass es nicht stattfindet. Und bleiben wir gehorsam dran mit Gott und erwarten wir nicht nur ihn im grossen Spektakel wie auf dem Berg Karmel, sondern auch im leidlichen Säuseln vom Horeb, von dem Berg, wo er war, der Elia. Und dann, was macht Gott weiter mit dem überforderten und erschöpften Elia? Jetzt hätte ich fast das Beispiel vergessen, kommt mir in den Sinn, von dem Schwamm. Mir ist das einfach gerade so in den Sinn gekommen. Wir haben den Elia auf dem Berg Karmel erlebt, oder? Wie er da aufgetankt war von Gott. Der war vollgesogen. Von Gottes Herrlichkeit, von Gottes Macht und Grösse. Und nachher, wo das eben passiert ist mit dieser Drohung, war er wie ausgelaugt. Da war nichts mehr rum. Ausgedruckt, auspresst, ausgetrocknet, könnte man auch sagen. Und was macht Gott jetzt mit so einem Prophet? Was macht er mit dem Elia, der völlig entmutigt ist? Schickt er ins vorherige Umfeld zurück? Dort ist er, wo er aufgehört hat? Ich glaube, das wäre nicht gut gekommen. Wir lesen, Gott gibt ihm einen neuen Auftrag. Nebst dem, dass Gott sich ihm annimmt, ihn schlafen lässt, ihm zu essen gibt, ihn stärkt, ihm seine Herrlichkeit zeigt, schickt er ihn los für einen neuen Auftrag. Er gibt ihm eine neue Aufgabe. Eine neue Perspektive. Und auch für diesen neuen Auftrag ermutigt er den Elia und korrigiert ihm seine Wahrnehmung über die Situation in Israel. Er hat das Gefühl, dass er alleine. Aber Gott sagt ihm, es werden 7000 in Israel übrig bleiben, die sich nicht gebeugt haben vor dem Baal. Gott möchte Elia damit sagen, hey, du bist nicht allein. Es sind da noch andere rum, die an dem Gott festhalten, die an mir festhalten. Und das gilt auch für uns. Wir sind nicht allein auf unserem Weg. Manchmal kommt es uns vor, dass wir uns verirren oder total erschöpft und unzulänglich kapitulieren müssen. Ausdrücken. unsere subjektive und auch egoistische Erwartungen, unser Misstrauen gegenüber Gott als unserem Versorger oder unser zu intensives Lebenstempo können unsere Wahrnehmung total vernebeln. Doch wie auch Elia nicht alleine war, so sind auch wir nicht alleine. Und Gott verliert die Kontrolle nie und Gott sorgt für uns, wie er für einen Elia gesorgt hat, im rechten Moment. Im rechten Moment hat er ihm das gegeben, was er gerade gebraucht hat. Auch da bin ich auf ein schönes Bild gestossen, das noch etwas verdeutlicht. Stellen wir uns vor, Gott würde in dieser Geschichte wie ein Navigationsgerät fungieren. Das Navigationsgerät hilft ja sehr bei vernebelter Sicht auf die Sache. Vielleicht hören wir manchmal von Gott her nur ein paar Mal «Bitte wenden». Und wenn wir das genug lange ignorieren, heisst es plötzlich, die Route wird neu berechnet. Gott verliert das Ziel nie aus den Augen. Und seine Sicht ist nicht vernebelt. Der Elia kehrt zum Schluss in seine Berufung zurück. Und Gott nutzt den kleinen Umweg durch die Wüste sogar dazu, ihm eine liebevolle Lektion zu erteilen. Eine liebevolle Lektion. Genau das Gleiche wird er mit uns machen. Wenn uns unsere Erwartungen und unser Gottesbild vielleicht in die Wüste führt, dann sagt er zu uns, jetzt zu mir Christian, oder könnt ihr euren Namen brauchen, was machst du da? Dann gehört er uns. Oder dann hören wir. Oder möchte uns eigentlich nachlegen, du bist nicht alleine, ich komme mit dir. Und kein Navigationsgerät zeigt da irgendwie plötzlich Route gelöscht, fahren Sie alleine weiter. Und noch viel weniger wird das Gott machen. Und da gäbe es jetzt einen Haufen Beispiel. Ja, das Gedicht von Spuren im Sand, wo ich denke, die meisten kennen es. Wo man das Gefühl hat, wir sind allein unterwegs. Aber wenn man zurückschaut, merkt man, wie Gott uns trägt. Elia, seine neue Aufgabe hat so ausgesehen, dass er seinen Nachfolger, den Elisa, salben soll. Und noch den König von Aram und den Jehu zum zukünftigen König von Israel, also der eine von Juda und der andere von Israel, einen neuen König salben. Und wenn wir nachher die Geschichte weiterlassen, wissen wir, Elia erledigt eigentlich nur die erste Aufgabe, nämlich seinen Nachfolger zu salben, den Elisa. Und den Rest verlässt er dem Elisa. Elisa ist nachher der, der die Könige salbt. Gott beruft, wen er will, in seine Nachfolge. Und wir sind gehorsam und gehen, führen aus, wenn Gott uns beauftragt und in seine Nachfolge ruft. Und dabei sorgt er für uns und gibt uns das, was wir brauchen. Vielleicht eine neue Aufgabe, eine neue Perspektive. Vielleicht ist das dran. Aber wir dürfen in allem hinein Gott vertrauen und vor allem auch Grosses von ihm erwarten. Und wenn unsere Erwartungen vielleicht falsch sind, dann ist das nicht so schlimm. Gott korrigiert uns. Gott führt uns in eine Wüste. Hilft uns umzukehren, dort was dran ist. Oder die Richtung zu ändern. Ich möchte uns ermutigen, dass wir mutig vorwärts gehen. Und aber auch wissen, dass Gott für uns sorgt, dass wir die Verheißung auch uns verinnerlichen, wie sie niederlegen. Amen. Ich habe jetzt einfach noch, weil es einfach auch interessant ist, und die Details zum Schluss angefügt. Es gibt noch andere Stellen. Wir sind ja jetzt am Schluss von dieser Predigtreihe von Elia und es gibt da noch eine kleine Übersicht auch. Elia sozusagen im Neuen Testament, Lukas, das Gebet. Könnt ihr es nachlesen? Feuer vom Himmel, die Verzweiflung vom Prophet, und dann nachher der Elia und der Mose, beides die Gesetzesgeber, erscheint Jesus bei seiner Verklärung auf dem Hügel, auf der einen Seite der Mose, auf der anderen der Elia. Und in der Offenbarung am Schluss, die zwei Zeugen, um die es dort an dieser Stelle geht, das könnten ebenfalls Elia und Mose sein. Einfach, dass wir da sehen, es ist nicht losgelöst voneinander. Die Geschichte geht weiter. Und auch wenn man den Johannes der Täufer, da gibt es auch Stellen davon, dass eigentlich der Johannes der Täufer wie der Geweissagte Elia war im Neuen Testament. Also auch von der, von der, vom äußeren Erscheinungsbild her müssen sie sich wahrscheinlich recht ähnlich gewesen sein. Ja, einfach das, denke ich, mich noch interessant, wenn man das so ein bisschen weiterverfolgen kann. Es zieht sich durch wie ein roter Faden. Ich will zum Schluss gerne beten und die, die mögen, dürfen.